dann kann der Dienst für uns keine Last sein. Wenn der Herr so gut ist mit seinen Knechten. Aber warum ist das bei uns nicht eine Lust? Warum klagen wir oft über den Dienst, in den uns der Herr stellt? Wir hatten letztes Mal vom Leben des Jakob gesprochen, der sich mit seinem Bruder versöhnt und der durch den Glauben dazu Mut bekommt. Heute hören wir von einem Mann, der schwer tut, diesen Glauben anzuwenden auf seinen Dienst für den Herrn, Mose. Ein ganzes Kapitel geht voraus, wie der Herr mit Mose am Dornbusch spricht und ihm zusagt, ich bin mit dir, ich werde sein, der ich sein werde, du wirst das erfahren. Und immer wieder auf die Einwände des Mose antwortet Gott, sie werden auf dich hören. Und nach all dem gibt Gott dem Mose einen Stab in die Hand, mit dem er Wunder tun kann. Und nach dem allem ereignet sich folgendes Zwiegespräch zwischen dem Diener Gottes Mose und dem Herrn. 2. Mose 4, Vers 10 bis 17. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht berett gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der Herr aber sprach zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Hab ich's nicht getan, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose aber sprach, mein Herr, sende, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi berett ist? Und siehe, er wird dir entgegenkommen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, er soll dein Mund sein, und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du Zeichen tun sollst. Herr, wir wollen es im Glauben auf dich wagen, für dich Großes zu wirken. Amen. Man kann in diesen Jahren eine interessante Beobachtung machen, liebe Gemeinde. Vor einigen Jahren ging ja noch eine große und starke Bewegung durch unsere Universitäten und Schulen. Junge Menschen litten unter der Ungerechtigkeit in der Welt und sie sahen mit scharfem Blick, wie Menschen heute leiden. Wie Menschen heute verhöhnt und geschändet werden, wie Menschen ausgebeutet werden. Und da kam es zu einem Zusammenschluss von jungen Menschen, die sagten, wir müssen helfen, wir müssen eine neue Welt schaffen, wir müssen das anpacken, entschlossen und fest. Ich glaube, dass es niemand abstreiten will, dass dahinter auch sehr viel lautere, ehrliche Motive waren. In dieser ganzen Unruhe dieser Zeit waren junge Menschen von dem Gedanken beherrscht, das kann doch nicht so bleiben, das darf doch nicht so bleiben. Wir müssen doch dieses Unrecht der Welt an der Wurzel bekämpfen, und wenn wir nur entschlossen hintreten, dann muss es geschehen, dass die Welt neu wird. Wir wissen, wie dann die Diskussion hin und her geht. Darf man Gewalt nehmen? Muss man nicht Gewalt nehmen, um endlich gerechte Zustände auf der Welt zu schaffen? Und plötzlich passierte in dieser Bewegung etwas Merkwürdiges. Man meint, wenn nicht alles trügt, die Bewegung brach ab und endete in einer verbreiteten Resignation. Viele sagen, hat keinen Wert, man kommt doch nicht weiter und man kann die Welt doch nicht verändern. Lasst uns in unseren Beruf gehen und lasst uns die Dinge dieser Welt ebenso sich selbst überlassen, wenn wir nicht eingreifen können. Merkwürdigerweise sehen wir die beiden extremen Positionen genauso im Leben des Mose. Zuerst war er der leidenschaftliche Revolutionär, der die Ausbeutung bekämpft. Er lief vom Hause seines Reichtums weg. Er war ja Adoptivsohn der Tochter Pharaos. Er will nichts mehr mit dem bürgerlichen Reichtum zu tun haben. Beugt sich hinunter zum Proletariat, zum Ausgebeuteten und wird der Freiheitskämpfer. Und einen dieser Aufseher erschlägt er, damit eine neue Welt werde. Und nach all dem sehen wir plötzlich einen verzagten Mose, der gar nichts mehr will von der Welt, der sich auf die Halbinsel Sinai zurückzieht und Schäfer wird, als ob das ein junger Mensch unserer Tage wäre. Es hat doch keinen Wert. Was soll ich schon? Ich habe keine Macht in der Hand. Es ist alles aussichtslos. Und da gibt es noch einen dritten Weg, dass der lebendige Gott in dieser Welt das Rufen der verzweifelten Menschen hört. Und er sendet seine Boten hinein in diese Welt. Unser Gott hat eine Antwort auf die drängenden Zeitfragen. Und als dieser Mose berufen wird, ist das eine Antwort Gottes. Gott will etwas machen. Komm, Mose, jetzt mit ihm. Und ausgerechnet da, wo der verheißungsvolle Weg beginnt, erster, dritter Weg, da wehrt er ab. Da sagt er, ich kann nicht. Da ist er zurückhaltend. Und wieder ist das etwas, was sich bei uns allen heute vielfach wiederholt. Wenn Gott anfangen will, in dieser Welt zu heilen, zu retten, sich der Menschen zu erbarmen, dann sind wir resigniert, skeptisch, mutlos, hat doch keinen Wert. Was erreichen wir schon? Wir kennen doch das Abwinken der Menschen, die sagen, was soll denn davon schon herkommen? Jetzt kommt er an mir noch mit dem lebendigen Gott daher. Aber davon müssen wir heute reden, wie ein Mose sich trotzdem in den Dienst des lebendigen Gottes senden lässt. Und diesem Mose war es geschenkt, das Volk herauszuführen aus der Knechtschaft. Ihm war es geschenkt, letztlich Befreiung zu wirken. Ihm war es geschenkt, etwas Großes für seinen Herrn zu wirken. Das Thema unserer Predigt, ein Unbegabter wird brauchbar. Ich möchte drei Teile nur unterstreichen aus diesem Bibelabschnitt. Erstens, wir sind mit unseren Schwächen geschaffen. Mose hat sicher ungern mit anderen darüber gesprochen, denn das war die Wunde seines Lebens, er hat gestottert. Darüber konnte er selber nicht reden. Ihm hat es wehgetan. Er hatte seine Komplexe. Und wir wissen, wie das ist. Wir Schwaben ahnen ja so ein bisschen was. Dass wir Ressentiments gegen die Norddeutschen haben, das kommt ja bloß davon her, dass wir die beneiden, wie gewandt und wie schön die reden können. Alles, was nördlich des Mains kommt und wir stehen so ein bisschen daneben. Und das äußert sich dann immer so in giftigen Pfeilen, weil das Wunden sind, weil das Minderwertigkeitsgefühle sind, die man dann hat. Und wie war es erst dem Mose zum Mut? Und nun behaftet ihn Gott dabei, er soll sein Bote sein. Und da nimmt Mose Gott ebenso beim Wort und sagt, wenn du mich willst, dann erwarte ich, dass du mir den Knüppel zwischen den Beinen wegnimmst. Es hat sich ja gar nichts bei mir verändert, sagt er ganz trotzig. Seitdem du mit mir redest, ist es mit dem Stottern immer noch so.
Ich habe eigentlich erwartet, wenn du mich willst, bitteschön, dann mach mich anders.
Und Gott macht ihn nicht anders. Unser Charakter und unser Leib mit seinen ganzen Schwächen ist von Gott so gemacht, wie er ist. Schwach, behindert, kompliziert. Und Gott weiß darauf, hab ich nicht auch den Lahmen und den Tauben und den Blinden und den Sehenden geschaffen? Hab ich's nicht getan? Es gibt bei unserem Herrn keine zweite Wahl. Und so wie er uns in dieses irdische Leben hineingestellt hat, mit unseren psychischen, nervlichen und körperlich sehr komplizierten Anlagen, lässt er uns auch im Dienst für ihn. Vielleicht geht es uns so wie dem Mose, dass man trotzig darauf pocht und sagt, Herr, dann nimm das doch weg, aber nimm es nicht weg. Über deinem Leben steht ein Gedanke Gottes, gerade in deiner ganzen Eigenart, in deiner ganzen Belastung, in deiner ganzen Kompliziertheit, gebraucht er dich. Wenn wir in dieser Kirche sind, die den Namen Ludwig Hofachers trägt, dann müssen wir fortwährend daran denken, warum hat denn Gott nicht diesem Mann nur für einige Tage diese schrecklichen Kopfschmerzen weggenommen? Es wäre doch ein kleines gewesen. Warum war er 1,5 Jahre außer Gefecht gesetzt durch Krankheit? Es wäre doch Gott ein leichtes gewesen. Er hat es nicht getan. Er hat es nicht getan. Es ist seine Art, dass er uns so gebraucht, mit unseren ganzen Schwächen. Wir müssen nur aufpassen. Es wird in der Bibel ein Unterschied gemacht zwischen Sünde und angeborenen Schwächen. Wir brauchen nicht zu sagen, dass unsere Trägheit, unser Eigensinn, unsere Bequemlichkeit, unsere Zweifel, unsere Mutlosigkeit, die sind uns nicht angeboren. Die können wir wohl ablegen in einer klaren Buße. Die brauchen wir nicht mit uns rumzutragen. Aber das andere, dass manche zeitlebens darunter eben leiden, dass sie alles so schwer nehmen müssen und dass sie nicht so fröhlich sein können. Und dass sie eine Veranlagung haben, die sie immer wieder auf den Boden hinunterdrückt. Gott nimmt sie nicht weg. So will er Mose haben. Was denkst du denn eigentlich? So brauche ich dich, so meine ich dich für den Dienst. Und das Zweite, Gott hat uns gerne in seiner Abhängigkeit. Neulich bin ich zum 12-Minuten-Gottesdienst gegangen und man ist unterwegs noch so mit seinen Gedanken allein und da kommt man über den Marktplatz und da steht schon beim, wie heißt das, Kocher Markt, so ein Pfannenverkäufer. Und ich habe gedacht, ob der nicht besser rübergehen könnte jetzt. Und dann steht noch beim Spielwarenkorb so einer, der einen Wulli verkauft. Sie kennen den, der den so in die Hand reinschlupfen lässt. Da kann man 20 Minuten zusehen, es wird einem nicht langweilig. Warum Gott nicht solche Leute auf die Kanzel stellt? Da wird man amüsiert zusehen, da wird es keinem Konfirmanden langweilig. Da könnt ihr auch seine geistlichen Gedanken hineinflechten. Es gibt doch Begabungen, Leute, die ihre Kalauer reißen können, dass alles lachen muss und der andere kann es eben nicht. Und Gott hat diese Leute nicht erwählt, sondern er ruft uns heute Morgen und er legt seine Sache in unsere Hand. Warum träumen wir eigentlich immer von einer anderen Figur, von einer anderen Art, von einem anderen Wesen, von einem anderen Erscheinungsbild? Wollen wir denn immer in ein anderes Bild hineinschlüpfen? Welches ist denn ideal bei Gott? Wir haben es vorher gehört, wie Paulus in der Gemeinde sagt, es gibt nur ein Idealbild für Gott. Schwache, angeschlagene Menschen, die ihm Raum geben. Andere kann er nie brauchen. Er braucht nur Gefäße, in die er sich selbst hineingeben kann. Wir haben am letzten Sonntag in der Ankündigung der Predigt etwas burschikos gesagt. Flaschen sind wir, aber Flaschen, die er füllen will, in denen er wohnen will. In meinem Studium hat mir ein Professor erzählt, wie ihn der Ruf in die Nachfolge Jesu traf. Es war in Ostpreußen in einem Postamt. Er wollte Briefmarken kaufen und der Schalterbeamte, noch wie er das Geld hingelegt hat, beugt sich noch einmal vor und fragt den jungen Mann: Gehörst du auch ganz Jesus? Nun wissen Sie, es gibt sicher psychologisch gesehen nichts Ungeschickteres, als was dieser Postbeamte gemacht hat, das wissen wir alle. Man kann doch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Die kannten sich doch gar nicht. Und das ist doch verzwungen und das ist doch gedrängt. Wir haben ja alle so eine Abwehr dagegen. Und jetzt sehen Sie es mal aus der anderen Seite. Lassen Sie meine Fantasie spielen. Da saß hinter dem Schalter ein Postbeamter, dessen Lebenswunsch es war, seinem Herrn zu dienen. Und jetzt muss er den ganzen Tag mit dem Hammer Stempel frankieren, Briefmarken abstempeln. Und dann steht er da hinten nicht und denkt, ich wollte doch meinem Herrn dienen. Warum hat er mir diesen Weg verbaut? Ich weiß doch, wie viele unter Ihnen darunter leiden, dass sie sagen, ich weiß gar nicht in meinem Leben, wo braucht mich Gott. Und wie er nun vor Gott darum ringt, wo kann ich in meinem Leben etwas von der Größe meines Herrn weitergeben? Wo kann ich Menschen gewinnen für ihn? Und dann kommt er darauf, ich kann ja keine Predigt halten, ich möchte, wenn ich einen jungen Mann treffe, dann will ich auf Herz und Gewissen fragen. Und dann ist dieses passiert, von dem wir eben reden. Da war ein Gefäß und da war der Herr, der sich zu einem Menschen heruntergebeugt hat. Und es war ein Satz, von dem jeder von Ihnen sagen wird, er war falsch und er war ungeschickt und er war ungeeignet und er war doch nützlich für die Sache Jesu. Und er war mehr als manche Predigt, die Land auf Land abgehalten wird. Und da erschrecke ich, wenn wir unsere Sätze als Prediger so wieder vor dem Herrn erbitten würden, wie dieser Postbeamte: Herr, nur einen Satz, aber der eine Satz muss Wirkung haben von dir. Und ein Mensch lässt sein ganzes Leben aus der Lauheit zu Jesus führen. Einer, der es gewagt hat, ganz auf den Herrn zu schauen. Unser Herr möchte unseren Leib, unseren Charakter und unsere ganze Psyche haben als seinen Tempel, in dem er wohnen und hausen kann. Aber es braucht dazu Menschen, die sich ihm ausliefern. Und jetzt merke ich, ich will von meinem Herrn eigentlich immer was anderes. Ich will wie Mose eine Begabung haben. Ich will nicht ihn. Ich will das Können haben. Ich will eine Fertigkeit von ihm bekommen. Ich will es so haben, dass es mir leicht von der Hand geht und dass es keine Pannen mehr gibt. Ich möchte so ein Könner sein, der, wo er hinkommt, überall, und dann soll es gelingen. Und das verweigert uns der Herr. Kein Wunder, dass wir uns in seinem Dienst immer wieder anstoßen müssen und dass wir immer wieder scheitern, weil es ohne ihn doch gar nicht geht. Er hat dem Mose nicht diese glänzende Begabung mitgegeben, wie man einen Wulli verkaufen kann auf dem Marktplatz, sondern ein Mose stand da hilflos vor dem Roten Meer und wusste nicht, wie er durch kann. Und er wusste nicht, was er vor dem murrenden Volk sagen soll. Und er hat sich vor dem Herrn niedergeworfen. Herr, gib mir jetzt das Wort. Er will Leute in der Abhängigkeit haben. Und deshalb verweigert er uns diese Gabe. Und war das nicht der Hintergrund des Ludwig Hofacker? Dass er oft nicht wusste, wie er in seiner Schwachheit die Kanzeltreppen hochkommen sollte. Weil er sogar das noch von seinem Herrn erbitten musste. Da sollen Sie nie mehr sagen, wir brauchen Sie es nicht erzählen, wie schwer es Ihnen fällt, mit dem Gemeindebrief von Tür zu Tür zu gehen. Hoffentlich! Es wäre ja furchtbar, wenn es Ihnen nicht schwer würde. Wenn Sie es ohne Beten machen könnten. Und wie schwer es Ihnen wird, einen Kranken anzusprechen. Und wie schwer es Ihnen wird, mit einem anderen zu beten. Hoffentlich! Das wäre furchtbar, wenn es Ihnen über die Lippen herunterlaufen würde und sprudeln würde. Das kennen wir doch. Dieses Gewäsch, das nichts ausrichten kann für den Herrn. Gott sagt, ich will dich lehren. Und er will einen Kurs anfangen, der nie aufhört. Wir hätten es gern in ein paar Wochen ab und dann wären wir fertig und ausgebildet. Das gibt es nie beim Herrn. Ich nehme dich in meine Lehre und die Lehre endet erst bei deinem Sterben. Vorher bist du nie gelehrt. Es geht nicht darum, dass wir Gaben erbitten, sondern dass wir ihn erbitten. Und wir sollten auch in unseren Gebeten nicht mehr um Kraft bitten, sondern um ihn. Und wo er ist, da ist auch Kraft. Aber er gibt seine Sache nicht ohne sich selber. Und er gibt keine Geschenke ohne sich. Dann komme ich zum dritten. Ich wollte drei Dinge unterstreichen in diesen Bibelworten. Das erste, wir sind mit unseren Schwächen geschaffen. Zweitens, er hat uns gerne in seiner Abhängigkeit. Und noch das dritte, die Diskussion wird abgebrochen. Mose hat gewehrt und hat gesagt, nein, nein, ich gehe nicht für dich. Nein, nein, ich kann nicht, ich will nicht. Warum war er denn so ablehnend? Vielleicht verstehen die ihn jetzt noch nicht, die noch auf der Höhe des eigenen Aktivismus sind. Erinnern Sie sich, wie ich am Anfang von den zwei extremen Polen gesprochen habe? Es gibt diese maßlose Selbstüberschätzung, wo man seinem Leben alles zutraut. Und man geht einher in diesem sicheren Wissen, ich kann alles verändern. Und dann kommt der Zusammenbruch und dann kommt die tiefe Resignation. Und erst da kann ja Gott mit uns reden. Und Mose wehrt es noch einmal ab. Ich gehe nicht. Du kannst sagen, was du willst. Ich lasse mich von dir nicht überzeugen. Aber Gott behaftet ihn dabei und wird sehr zornig. Und es ist keine Sache der Demut mehr, wenn man dann immer wieder sagt, ja, aber ich kann nicht und ich bin eben doch nicht begabt. Denn dann ist es eine Frage des Zweifels. Und unser Herr reagiert hier scharf. Es wird immer wieder gesagt, man darf das nicht. Gott tut das. So klar das zurückweisen, das ist Unglaube. Wenn du jetzt nicht meine Hand ergreifst, es geht nur im Vertrauen auf die Stärke Gottes. Aber wenn du die nicht ergreifst, wenn du die zurückweist, wenn du die höhnst, dann gibt es keine Hoffnung. Wir haben eine merkwürdige Eigenart, immer wieder auf die äußeren Gaben zu sehen. Unser Bruder aus Indonesien, der hier am 4. Januar gepredigt hat, hat im Gespräch gesagt, er sei eigentlich so traurig, dass das jetzt in Indonesien auch beginne und in der ganzen dritten Welt, dass die Christen auf die äußeren Gaben so sehr sehen. Früher hätten sie gebetet in ihrer großen wirtschaftlichen Not, heute schreibe man einen Brief nach Amerika und bitte um das Geld dort. Aber man wolle von Gott nicht mehr die Lösung seiner Fragen haben. Es wird ein Christentum, wo man meint, man könne alles mit Geld und Finanzen auch im Raum der Kirche lösen. Und so kann Gott nicht arbeiten. Es gibt nur eine Lösung der Fragen, die uns hier aufgetragen sind. Und darum geht es jetzt in unserem Leben. Es geht gar nicht um irgendwelche Randdinge und Nebensachen. Dass Gott sein Reich mit schwachen Menschen gebaut hat. Man versteht das nicht, warum er sich ausgerechnet den größten Verfolger der ersten Christengemeinde ausgesucht hat als seinen Zeugen. Man versteht das nicht, warum er charakterlich so komplizierte und schwierige Leute wie die Zöllner ausgesucht hat. An Hartherzigkeit waren sie doch nicht zu überbieten. Die waren doch so ungeeignet. Die waren doch gar nicht dafür bestimmt, die Schriftgelehrten, die waren doch schon im Wort Gottes zu Hause. Aber so baut unser Gott seine Gemeinde heute. Und das ist eine ganz notvolle Sache an ein Kirchenpublikum, will ich jetzt einmal sagen. Ob unser Gott heute nicht seine Bekehrungen wirkt mit Menschen, die ihn heute noch höhnen. Und ob er nicht Leute ruft draußen auf der Straße, die ihn verachten und die ihm nicht glauben und die ihm nicht trauen, und uns lässt er plötzlich sitzen. Denn die wissen, dass alles nur aus seiner Hand kommt. Die wissen, dass ihre ganze Umformung ihrer Persönlichkeit und alle Gaben sie von ihm erwarten müssen. Es sind Leute mit großer Schwäche, Leute, die er einsetzt, wie diesen Mose. Und dann sagt er, pass auf, da ist schon der Bruder da. Und das verstehen wir Kirchenleute ja gar nie. Da ist ein Zweiter. Du allein, Mose, das habe ich auch nie gemeint, dass du etwas allein könntest. Das meinen wir immer. Gott hat nie
mit Menschen allein gewirkt. Jesus hat seine Boten auch zwei und zwei ausgesandt. Und der Aaron wartet schon auf dich. Und dann, wenn du zu ihm kommst, der freut sich schon, dass du kommst. Der konnte ja mit dir nie drüber reden, im Gedanken, dass du kommst. Und Aaron kann deine Schwäche abdecken. Und du kannst die Schwäche des Aaron abdecken. Gott nimmt beide Schwächen nicht weg. Aber jeder für sich allein kann nichts ausrichten. Und erst zusammen bewirken sie eine Revolution. Erst zusammen. Der hörende Mose und der redende Aaron werden zusammengebunden. Einer für sich allein ist nutzlos. Erst zusammen. Das ist ein Geheimnis im Reich Gottes. Und jetzt ist einfach die Frage, wen lassen wir noch allein? Wo ist einer? Das muss ein Fragen geben, den ich abdecken könnte. Ich habe mich bisher immer nur über seine Schwächen geärgert. Und ich habe mich gewundert, dass er kein vollkommener Mensch war. Dabei war es Gottes Plan, dass wir mit ihm zusammen eine Arbeitsgemeinschaft eingehen. Und er mir das geben kann, was ich nicht habe. Und ich ihm das geben kann, was er nicht hat. Dass man offen von seiner Schwäche reden kann. Und dass man zusammengebunden wird in den Dienst für ihn. Sehen Sie, unser Gott will heute viel. Aber ob sein Volk überhaupt die Sendung verstanden hat, ob wir das begriffen haben, wie unser Herr uns aussendet. Und der Herr selbst ruft noch einmal diesen Mose, geh hin. Und dann drückt er ihm den Stab in die Hand, diesen Stab, mit dem er dann gegen den Felsen schlägt in der Wüste und Wasser herausspringt. Er sendet sie, nicht allein, er sendet sie, suchen sie ihren Aaron, suchen Sie den einen, mit dem Sie... Herr, wir beugen uns unter diese Schuld, unter diesen falschen Blick, mit dem wir immer wieder hinausschauen und etwas anderes uns ersehnen, als das, was du unseren Gaben mitgegeben hast. Wir wollen dir heute zuerst dafür danken, für unseren Leib und für unser Leben, auch mit seiner ganzen Begrenzung, für unser Gemüt und für unsere Seele. Wir nehmen das als ein Geschenk aus deiner Hand. Und wir wissen, dass das, was du uns vorenthalten hast, deine Tat war. Und du willst uns gerade in der Beschränkung reich machen. Ja, das wird uns auch so schwer im Blick auf die Kranken unter uns und im Blick auf die, die wir immer wieder aufrichten wollen, aber wir wollen mit ihnen aus deinem Wort dieses Grundgesetz deines Wirkens neu lernen und studieren. Und wir wollen dich bitten, komm du in unsere Schwäche, in unsere Leere hinein und wirke du. Wir wollen nur Gefäße für dich sein. Mach du aus unserem Leben etwas Großes und Gewichtiges für dein Reich. Wir wollen die Ohren aufmachen und deine Führung richtig verstehen, wo und wie du uns haben willst in deinem Dienst. Wir wollen uns von dir belehren lassen. Herr, das war nicht richtig, das bekennen wir vor dir, wo wir es uns immer selber eingeredet haben, was wir für richtig erkannten. Wir wollen deine hörenden Jünger werden, dass du uns deine Wege weisen kannst, so wie es die Jahreslosung heißt für dieses neue Jahr. Und wir bitten dich für unsere Welt, in der wir leben, mit all ihren Leiden, mit all ihren Nöten. Herr, wir wissen, dass du für die Menschen heute eine Antwort hast. Und eine andere Antwort als Bürgerkrieg und Revolution. Gib uns aus dem Hören eine Antwort darauf, was wir tun können heute, was unser Beitrag von dir sein muss, wie wir deine Boten werden können, wie einst Mose für sein Volk. Gib uns das richtige Wort zur richtigen Zeit. Herr, wir wissen, dass du anders redest als mit äußerem Glanz. Herr, wir wollen, dass unser Wort von dir bestätigt wird. Und so legen wir dir auch all die Veranstaltungen hin, alles, was geschieht in der Gemeinde hier,
alle Besuche, die gemacht werden, alles, was geredet wird, gib du Nachdruck, dass es nicht umsonst gesprochen wird. Und auch die Taten, die getan werden, lass sie in deinem Namen Frucht tragen für deine Ewigkeit. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und singen wir noch von dem Lied, bei dir Jesu will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Auch hier kehrt das Wort wieder, 279, den ersten Vers. Es gibt heute eine Singebewegung unter jungen Menschen, die man vor einigen Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte. Es sind neue Lieder, die entstanden sind, wie sie sich auch in den drei Liederbüchern widerspiegeln, Jesu Name nie verklinget. Wir haben Hella und Klaus Heitzmann, die selbst einige Lieder neu geschaffen haben, am Dienstagabend drüben im großen Saal zu einem Liederabend. Sie bringen noch zwei Instrumentalisten mit und ich möchte Sie dazu einladen, weil durch dieses gesungene Wort neue Freude entsteht. Für jung und alt. Klaus Heitzmann war der Leiter des bekannten Jugend für Christus Chores, hat die Leitung jetzt abgegeben, da er einen neuen Chor aufbauen will. Und Hella Heitzmann studiert Gesang in Frankfurt. Wir sind dankbar, dass es zu diesem Liederabend nun kommt. Ich möchte Sie einladen und Sie bitten, bringen Sie auch andere mit, weil gerade das gesungene Wort viele ansprechen wird. Dienstagabend, 20 Uhr. Noch ein paar andere Veranstaltungen, die ich noch in Erinnerung rufen will. Am Montagabend um 18.30 Uhr, Besuchskreis. Das wäre ein Anknüpfungspunkt, wenn Sie sagen, ich weiß nicht, wo ich mitmachen soll. Da können Sie mitmachen, da finden Sie einen Zweiten, wir gehen zu zweit. Da finden Sie den Aaron und wir machen Besuche bei Neuzugezogenen. 18.30 Uhr am Montag bei uns in der Wohnung. Am Dienstag um 15 Uhr haben wir eine Nachmittagsbibelstunde. Am Mittwoch um 15 Uhr Nähkreis. Frau Faul lädt auch neue Freunde gern ein zum Mitarbeiten dort. Mittwoch, 15 Uhr. Wir haben vom 28. Februar bis 2. März eine viertägige Freizeit auf dem Michelsberg. Ich will hier noch einmal dran erinnern, wegen der Anmeldung. Nächsten Sonntag hat die Predigt das Thema überwundene Depression. Noch einmal einer, der sagt, das ist alles umsonst, hat gar keinen Wert mehr. Gideon, den Gott herausholt aus diesem extremen Pol nach der überschäumenden Aktivität. Unser Opfer heute ist wie am letzten Sonntag nochmal für dieses Waisenhaus in Afrika bestimmt, das in einem politischen Spannungsgebiet liegt und die Arbeit konnte trotz des dort stattgefundenen Krieges weitergeführt werden und wir haben sichere Möglichkeit, dieses Geld dorthin zu bringen.
Die Mitarbeiter haben auf einen großen Teil ihrer Gehälter verzichtet, einheimische Mitarbeiter. Aber es geht mit diesen Gaben jetzt darum, Lebensmittel für dieses Waisenhaus zu beschaffen. Sie verstehen, dass ich den Ort nicht sagen will. Wir wollen Sie nicht dort in Not bringen, indem wir sagen, dass das in politischem Spannungsgebiet ist und dass es eben eine bedrohte Situation ist, weil das alles ideologische Kämpfe sind. Und gerade dort wollen wir ein Zeichen der Liebe diesen Mitarbeitern geben, solange wir noch können, dass wir ihnen helfen. Danke für alle Gaben. Und nun sendet uns der Herr. Unser Herr tröstet uns nicht nur und er richtet uns nicht nur auf und er macht uns nicht nur stark, sondern er sendet uns, so wie er Mose gesandt hat, nimm den Stab in deine Hand und geh. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.